Radio Oldtimer Specials.
Karneval für Radio Oldtimer im Gespräch mit René Pohl, einem Liebhaber von Automobilen, von ganz speziellen Automobilen. René, welche Automobile liebst du mehr als alle anderen?
Also bei mir kommt es darauf an, dass die Autos hinten Propeller haben, weil ich damit auch die blauen Straßen auf der Karte befahren möchte.
Ein Propeller hinten. Wir sprechen hier von Amphicars, denn die haben einen Propeller hinten, der sich durch das Wasser pflügt.
Ja, genau.
Das heißt, Amphicars gibt es ja so gut wie keine mehr. Das sind in der Regel historische Fahrzeuge, älter als 30 Jahre. Wie kommt man in den Besitz solch eines Fahrzeugs? Wie war das bei dir?
Ach na ja, wie kommt man in den Besitz eines Fahrzeugs? Das ist ganz einfach, man kann sich eins kaufen. So, und ich habe das Fahrzeug aber jetzt schon seit 30 Jahren. Ein Amphicar halt eben, Baujahr 61, den habe ich vor 30 Jahren als Schüler mir gekauft. Damals haben sie mich alle für bekloppt gehalten und ich war da aber so fasziniert von. Ich habe gesagt, wenn ich mal einen Führerschein habe, dann, das war schon als Kind im Prinzip dann so, und da habe ich gesagt, ich möchte einen Amphicar haben. Und so habe ich das dann auch gemacht. In meinen jugendlichen Jahren habe ich dann irgendwann das Geld zusammen gehabt, um dann halt eben so ein Amphicar mir zu kaufen. Natürlich in einem Zustand, der für mein damaliges, doch sehr schwaches Budget gerade, man konnte erkennen, dass es ein Amphicar war, aber das hatte natürlich Rostlöcher, da hätte man nicht mit ins Wasser brauchen, das wäre nie geschwommen. Da konnte man also dann durchkrabbeln, aber wie gesagt, ich hatte dann einen Amphicar und seitdem, dann habe ich mir das Fahrzeug fertig gemacht und seitdem fahre ich Amphicar. Ja, so kommt man an einen Amphicar.
Das heißt, du hast dir das Fahrzeug als gebrauchtes Fahrzeug, das war damals schon, es hatte etliche Jahre schon auf dem Puckel. Und wenn man da vorher im Wasser mit unterwegs war, ja, das war auch nicht dem Rostschutz sehr förderlich. Das heißt, die Fahrzeuge haben in den Anfangsjahren gelitten und das musstest du dann nach dem Neuerwerb deines alten Fahrzeugs, ja, reparieren. Kann man das so sagen?
Ja, das war schon ein bisschen mehr als Reparatur. Also ich sag mal, wenn man so den Führerschein hat, so als erstes Auto kauft man sich normalerweise ein Fahrzeug, was man im Höchstfall ein bisschen reparieren muss. Aber an TÜV war nicht zu denken und an Schwimmen sowieso nicht. Wie gesagt, die Rostlöcher, die waren so groß, dass man da bequem hatte durchkrabbeln können. Da sind also ein paar Quadratmeter Blech dann reingegangen.
Ich kann das genau nachvollziehen, weil das, was du sagst, wenn man die Jahrzehnte zurückgeht, da war solch ein Auto, was man als Jugendlicher mit 17, 18 Jahren ins Auge fasste, ein VW-Käfer. Der bestand aus Baugruppen. Wenn da was kaputt war, konnte man mit einem Schraubenschlüssel...
Arno, man merkt, dass du doch schon ein bisschen älter bist als ich. Bei uns war das der VW Golf. Der GTI war GTI 1. Das war damals, sage ich mal, das Nonplusultra, so in meinem Jahrgang. Nicht der Käfer mehr.
Siehst du, da haben wir schon. Jetzt können wir die Zeit ein bisschen näher einordnen. Du wolltest einen Amphicar haben. Dieses Amphicar, jeder kennt das unter Amphicar. Wie ist die richtige Bezeichnung von dem Auto?
Ja, das Ding heißt Amphicar. Wenn man das unter Amphicar mit PH geschrieben, also ich sag mal, das kommt so aus Amphibious Car, so die Kurzform dafür. Das Fahrzeug war ja für den amerikanischen Markt gedacht. Die deutsche Übersetzung würde wahrscheinlich Schwimmauto nennen, aber dann heißen, das ist eine ziemlich doofe Bezeichnung für als Fahrzeugtyp. Also hat man die englische genommen und hat es einfach Amphicar genannt.
Der Hersteller war wer?
Das waren die deutschen Waggon- und Maschinenfabriken in Berlin, wie auch die Industriewerke Karlsruhe, die aber nicht in Karlsruhe, sondern in Lübeck ansässig waren.
Ja, so ein bisschen verteilt durch Deutschland. Der Markt, der avisiert wurde, war USA, sagtest du bereits, weil man dort sehr viele Seen hat, wo man dann auf die Jäger und Angler gehofft hat, dass die dann solch ein Auto kaufen würden.
Das war ja nicht so. Du musst mal dich in die Zeit zurücksetzen. Das war 1961, wo das Amphicar sozusagen dem Publikum vorgeführt wurde und wo man es dann kaufen konnte. So 61, gehen wir mal zurück ins Jahr 1961, damals war man froh, wenn man sich einen Käfer leisten konnte. So, das war schon das Höchste der Gefühle. Die meisten fuhren noch Motorroller oder Motorrad und wenn man denn halt eben auf dem Weg zur Arbeit nicht nass werden wollte, dann hatte man sich ein Gogo gekauft oder halt eben ein anderes Gebrauchtfahrzeug. Aber der Käfer, das weiß ich noch, da war mein Opa damals ganz stolz, dass er irgendwann so Ende der 60er Jahre sich dann einen Käfer geleistet hat. 1961, wo der Amphika rauskam, der hat damals 11.800 D-Mark kosten sollen. Das war so in etwa der dreifache bis vierfache Preis von einem Käfer. Und dann aber mit fast identischer Motorleistung. 38,3 PS haben sie damals in den Prospekten geschrieben. Jetzt muss man mal überlegen, wer kauft also ein Auto, was, sage ich mal, den gleichen Komfort vielleicht wie ein Käfer hat, die gleichen Fahrleistungen wie ein Käfer, aber viermal so teuer ist. Für das gleiche Geld habe ich damals einen Opel Kapitän kriegen können oder nahe dran, ich sag mal, der E-Type Jaguar war auch nicht so schrecklich viel teurer. Da fragst du dich natürlich allen Ernstes, wäre das also als Zweitwagen hier tatsächlich ein Markt gewesen? Da musste man schon irgendwo einen Markt suchen, der ein bisschen verrückter war als unser hier in Deutschland und natürlich auch finanziell potenzieller. Und da kam natürlich nur Amerika noch in Frage. Die haben dort die großen amerikanischen Heckflossen gehabt, Monsterfahrzeuge. Und das darf man 61 auch nicht vergessen. Da waren auch europäische Autos, natürlich so kleine Sportwagen, auch die waren dort sehr beliebt. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, der Amerikaner, der hat eigentlich alles, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und da werden wir jetzt was schaffen. Und da hat man sich halt überlegt, wir bauen da jetzt mal ein Auto, was nicht nur fahren, sondern auch schwimmen kann.
René, ganz toll dargestellt, das war mir so nicht bekannt. Aber dadurch, dass du den Preis, der für das Fahrzeug damals aufgerufen wurde, ins Feld führst, macht das natürlich Sinn. Soweit habe ich mich nie damit beschäftigt und sicherlich die Hörer von Radio Oldtimer auch nicht. Deswegen weiter so. Wir wollen mehr über das Amphika hören. Wie ging das weiter? Hat sich ein Erfolg eingestellt in den Vereinigten Staaten, dass man dort sehr viele Fahrzeuge verkaufen konnte?
Ach, naja, das Ganze war ein Flop. Das muss man mal einfach so sagen. Das war ein Flop von Anfang an, weil, das hätte man sich damals auch schon ausdenken können, die Amerikaner waren natürlich große Autos gewohnt. Der Amphika ist doch relativ klein. Selbst für ein europäisches Auto zu der damaligen Zeit sind die Platzverhältnisse im Innern doch sehr eng. Und gerade auf dem Wasser, wo es natürlich alles ein bisschen langsamer zugeht und wenn man so einen großen See da zu überqueren hat und mal ein, zwei Stunden halt eben so eine schöne Wasserfahrt macht, dann will man sich eigentlich ein bisschen bewegen können auf dem Wasser im Innern des Autos und das ist doch recht anstrengend. Also mit zwei Leuten kann man gut drin sitzen, aber alles, was darüber hinausgeht, also hinten können dann wirklich nur noch Kinder sitzen oder halt eine Person dann quer, aber auch die fühlt sich schon eingeengt. Nicht zu vergleichen mit den amerikanischen Straßenkreuzern. Dazu muss man mal sagen, die hatten damals alle V8-Motoren und selbst die Sportwagen hatten ja alle weit über 80, 90, meistens halt eben auch 100 PS, die da drüben halt auch wirklich ein Erfolg wurden. Hier bei uns, da war man schon mit 30 PS was, aber halt natürlich dieses kleine Triumph-Motörchen, das hat da drüben natürlich nicht die Wurst vorne Butter ziehen können. Ja, und dann kam, sage ich mal, als erschwerend hinzu, dass natürlich für dieses Fahrzeug überhaupt gar kein Händlernetz vorhanden war und die doppelte Verwendung des Fahrzeugs als Wasserfahrzeug und als Auto auch, ich sag mal, weitergehende Wartungsmaßnahmen erfordern als für ein normales Auto. Ich sag mal, heute für einen Oldtimer. Also ich mit einem Fahrzeug, was ständig mit Wasser in Berührung geht, man kennt das von seinem normalen Alltagswagen, auch da, was da Wasser anrichten kann. Aber wenn wir das jetzt tatsächlich ja immer wieder damit ins Wasser fahren, da sind natürlich ganz andere Wartungsgeschichten zu prüfen und zu machen, Abdichtungen zu checken, Gummis zu prüfen und so weiter. Dafür gab es kein Händlernetz da drüben. Die Händler wurden damals akquiriert als Wohnwagenhändler oder halt eben Gebrauchtwagenhändler, die aber dann eigentlich nur verkaufen wollten, aber hinterher damit nichts mehr zu tun haben wollten. Naja, und dann kam so ein bisschen auch noch, also am Anfang war das natürlich hochgelobt, das Fahrzeug. Die waren alle ganz spitzenmäßig, heiß da drauf, mal mit dem Auto ins Wasser zu fahren, ist ja auch was Besonderes. Aber da hat sich dann sofort die Presse drauf gestürzt ohne natürlich vorher, wer macht das auch schon, die Betriebsanleitung zu lesen. Und so kam es dann halt eben, dass dann überlesen wurde oder beziehungsweise da gar nicht dran gedacht wurde, dass so ein Auto natürlich auch einen Ablassstopfen haben muss.
Haben die vergessen, den Stopfen reinzustecken?
Ja, natürlich, genau das war das. Die Fahrzeuge wurden also ausgeliefert mit dem Stopfen halt im Handschuhfach. Und mit einem kleinen Zettelchen dabei, bitte, ne, bevor man ins Wasser fährt, ist zu prüfen, dass der Stopfen auch eingeschraubt ist, hinten im Heck. Ja, das hat natürlich keiner sich dran gehalten. Oh, ich kann Auto fahren und dann wird sich reingesetzt und dann mit Volldampf ins Wasser. Und dann war natürlich Hallodri und alles war lustig, bis man denn nasse Füße bekam. Und dann war natürlich nie der Fahrer oder derjenige, der das vorgeführt hat, schuld, sondern das ist natürlich dann, oh Gott, ne, jetzt ist das Fahrzeug abgesoffen und da ist natürlich dann das Auto immer dran schuld. War natürlich ein Riesendebakel, gleich am Anfang halt hat die Presse das Fahrzeug dann zerrissen, von wegen, das wäre nicht sicher und gleich die erste Probefahrt schon abgesoffen und sowas kann man natürlich nicht machen. Ja, dann ging das zweite Theater los, da hat sich die Firma natürlich dann überlegt, da liefern wir die Autos eben aus mit eingelassenem Stopfen, damit so etwas bloß nicht wieder vorkommt. Das heißt, die haben die Fahrzeuge also dann ausgeliefert, die Stopfen hinten drin. Ja, dann wurden die nach Amerika verschifft, dort im Hafen von New York standen die dann zu Hunderten auf dem Freigelände. Das Wetter ist ja auch in Amerika nicht immer nur schön und sonnig. Das heißt, das hat da mächtig geregnet. Ja, nur wo kein Wasser natürlich von außen reinkommt, kann dann halt eben auch kein Wasser mehr rauslaufen. Und oben hat es ja Lüftungsschlitze und Fensterschächte und wie auch immer. Ja, und irgendwann sind die Autos natürlich vollgelaufen, sodass die Autos dann also da unter Wasser standen. Und das war das zweite Debakel, dass die Fahrzeuge natürlich dann schon innen drin Rostschäden aufwiesen, teilweise gar nicht mehr funktionierten, Anlasser streikten, Lichtmaschine streikte, teilweise die Kurbelgehäuse dann vollgelaufen sind, die Motoren kaputt waren und so weiter, sodass dann eine Delegation tatsächlich von DWM, das waren also, glaube ich, ein Dutzend Leute, mit Ersatzteilen rübergeschifft wurden, die dann halt eben in monatelanger Arbeit dort die Autos wieder instand setzen, damit man sie überhaupt wieder verkaufen konnte.
Das ist ja hochinteressant, René. Diese Informationen, die hatte ich mir erhofft, als ich dieses Interview mit dir plante. Aber dass das solche gezielten Informationen sind, das ist ja kurios. Und trotzdem ist es gelungen, dieses Auto zu einem, ja, zu einem Wunschgegenstand zu stilisieren über die Jahrzehnte durch Liebhaber, wie du es einer bist, wie es deine Freunde in dem Club sind, wie sie weltweit überall zu finden sind, daraus aus diesem gefloppten Automobil ein Liebhaberstück zu machen, was, wenn das kann man ruhig sagen, heute recht teuer am Markt gehandelt wird. Wir wollen den Preis mal außen vor lassen, aber für ein vergelt's Gott kann man diese Autos nicht mehr kaufen. Man muss schon tiefer in die Tasche greifen. Wie gestaltet sich jetzt das soziale Leben mit solch einem Auto? Fährt jeder alleine die Weser hoch und runter oder habt ihr ein Clubleben etablieren können?
Ja, natürlich gibt's einen Club, also das ist ja ein relativ spezielles Fahrzeug. Ich möchte auch nicht sagen, dass das ein Auto ist und ich sage auch nicht, dass das ein Boot ist, sondern es ist halt eben eine eigene Fahrzeuggattung und als solche muss man die auch verstanden wissen, auch für sich selber. Ja, dass ich sage, wer die Wartung am Amphika nicht selber machen kann und sich dort sicher ist, dass das, was er da macht, auch richtig ist, der braucht eigentlich damit gar nicht anzufangen. Also das ist nicht nur eine Sache des Geldes, sondern es ist auch eine Sache des Know-hows. Das ist so wie beim Fallschirmlegen, dass man halt eben sich selber, sage ich mal, immer den Fallschirm legt, weil man ja auch gerne möchte, dass der auch aufgeht. Und ich kann nur jedem dazu raten, der sich mit dem Thema beschäftigt, halt eben auch, dass der sich in der Lage fühlen muss, dieses Fahrzeug zu warten. Das ist kein Hexenwerk, aber es ist halt eben anders als ein normaler Oldtimer. Weil, wenn man mit so einem Auto im Wasser fährt, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie hier im Teich rumdümpeln, wir wollen mal festhalten, dass also Seen in Deutschland größtenteils, genauso wie stille Gewässer, Teiche und solche Sachen, im Großen und Ganzen für die Motorschifffahrt gesperrt sind, also auch für den Amphika. Das heißt, wir tummeln uns überall dort, wo auch große Schiffe, wo Motorboote fahren dürfen, da dürfen wir dann grundsätzlich also auch fahren. So, aber wenn du jetzt, sage ich mal, dir mit so Dickschiffen im Rhein das Wasser teilen musst und du querst dann so die Fahrtrinne und ich sag mal, bei einem normalen Auto, wenn du da Zündungsprobleme hast und dir geht der Motor aus, ja, dann rollst du ganz entspannt halt eben auf den Seitenstreifen, rufst den ADAC an, der kommt mit dem Anhänger und dann schleppt er dich nach Hause. Das ist nicht das Problem, aber wenn dir das im Rhein passiert, vor so einem Schubverband oder, ich sag mal, vor so einer Staustufe, wenn du an einem Wehr stehst, dann fängst du da Schwitzen an, weil bis der ADAC da ist, bist du da runtergetrieben oder halt eben unterm Schubverband gekommen. Und von daher muss man da, ich sage immer, genau wie beim Helikopterpiloten oder halt eben bei so einem Flugzeug, muss man da schon ein bisschen mehr Auge drauf haben, dass das alles funktioniert. So, und manche Leute sind sich trotzdem immer noch unsicher. Ich sage mal, auch ein Erfahrungsaustausch ist nicht verkehrt, so dass ich also schon zu Amfika-Zeiten, also fast schon zu Herstellerzeiten, der Amfika ist von 1961 bis 1965 gebaut worden und 1967, also 2 Jahre nach Produktionsende, zu dem Zeitpunkt konntest du immer noch einen Neuwagen kaufen, weil die standen nämlich wie Sauerbier auf der Halde und zum Schluss wurden die also wirklich verscherbelt für einen Apfel und ein Ei. Gerade halt eben, weil sie damals gefloppt waren, einfach auch zu teuer waren, kein Händlernetz da waren. Ich habe die ganzen Gründe schon genannt. Ja, und die Leute, es gab, wie gesagt, keine Werkstatt, wo ich hingehen konnte damit. Das heißt, jeder musste sich selber helfen. Ja, und aus dieser Not heraus hat sich damals tatsächlich der Amfika Club 1967 in Berlin gegründet und so heißt er dann halt eben auch Amfika Club Berlin. Aber man muss sagen, mittlerweile über die Jahre von 67 bis jetzt, das sind ja schon über 50 Jahre, so lange besteht der Club schon, da hat sich natürlich einiges geändert. Nicht nur der Inselstatus von Berlin, wir sind mittlerweile ja wieder in ein Deutschland, sondern es hat sich dann weiterhin entwickelt, dass wir also nicht nur überregional aus Berlin, darüber hinaus nicht nur aus Westdeutschland, sondern halt eben dann jetzt auch dann aus in den neuen Bundesländern Mitglieder haben und weitergehend sogar mittlerweile aus ganz Europa.
René, dass wir so viel über dieses Amfika reden können, hatte ich zu Beginn des Interviews nicht erwartet. Aber das, was du uns hier nahe bringst, was du uns erzählst, sind Neuigkeiten, die sicherlich sehr viele ja jetzt aufwecken und sagen, Teufel, hinter diesem Auto steht ja viel mehr als nur die Tatsache, dass man damit in einen See reinfahren kann und übers Wasser dümpeln oder durchs Wasser dümpeln kann. Jetzt steht der Sommer bevor. Wie geht das bei euch jetzt los? Plant ihr den Sommer lange voraus und wartet nur auf schönes Wetter? Oder was sind als Highlights, die eventuell auch ja durch die Öffentlichkeit wahrgenommen werden können? Ich denke an einen Fall, da ist ein Mitglied aus eurem Club, auch ein Berliner namens Bernd Weise, nach Venedig eingeladen worden und dort durfte er mit dem Amfika, das wurde extra mit einem Kran zu Wasser gelassen, durch die neben den Gondeln durch die Wasserstraßen von Venedig fahren, mit Sondergenehmigung des Bürgermeisters und pipapo. Steht sowas noch mehr an oder andere Highlights, die wir vielleicht auf diesem Wege unseren Hörern beibringen können?
Naja, ich sag mal, Venedig ist natürlich jetzt eine große Ausnahme. Das macht man einmal im Leben. Und die Sache ist die, da darfst du nicht vergessen, lieber Arno, das ist Salzwasser. Und zwar von der allerfeinsten Mittelmeerqualität. Das frisst das Blech schneller auf, als du zugucken kannst. Ja, also das ist der Hauptgrund, warum halt kaum einer nach Venedig fährt und warum sich da ganz schwer haben Leute finden lassen, die verrückt genug sind, um ihr Auto da in Salzwasser zu tunken. Ja. Der gute Bernd, der hat das gemacht und ist mit Sicherheit ein wunderbares Erlebnis gewesen, wo er auch ein Leben lang von träumen wird. Ich glaube aber nicht, dass er das noch ein zweites Mal machen wird, weil die Schäden, die hinterher am Fahrzeug zu erkennen sind, die sind halt eben auch langfristig und es bedarf dann doch erheblichem Aufwand, diese Schäden über Jahre hinweg wieder wegzumachen. Nein, wir tummeln uns eigentlich mehr in Süßwasser. Wir sind natürlich, sag ich mal, jetzt vom Club zum einen organisiert, dass wir ja, mindestens 3 bis 4 Treffen im Jahr haben, zu Ostern, Pfingsten, Herbst und dann haben wir noch das Abschippern. Das ist dann auch nochmal irgendwann im Oktober. Dazwischendurch haben wir natürlich noch jede Menge, sage ich mal, regionale Treffen. Also wir sind schon ein sehr rühriger und aktiver Verein. Ja, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, du hast es am Anfang gesagt, so viele gibt's davon nicht mehr. Sprich, die ganze Szene kennt sich untereinander. Wir sind so etwa auch 100 Mitglieder im Verein. Damit möchte ich sagen, dass wir den Großteil der Amphikas auch im Verein haben, die sich hier noch so in Deutschland tummeln. Und ja, da kennt jeder jeden. Und wenn du die 4, 5 Mal im Jahr halt eben siehst, dann hat das Ganze natürlich so ein familiäres Verhältnis. Ne? Aber ja, wir sind auch viel unterwegs, kommen auch in ganz Europa rum. Wir waren jetzt letzten Herbst zum Beispiel am Comersee gewesen. Natürlich ein ganz wunderbares Gewässer da, die 3 italienischen Seen, Gardasee, Lago Maggiore und Comersee, wo man dann auf der italienischen Seite jeweils halt uneingeschränkt fahren darf. Und das ist natürlich herrlich. Du fährst auf der einen Seite ins Wasser rein, fährst auf der anderen Seite raus und anders wie beim Boot bist du halt eben nicht dort auf ein Taxi dann angewiesen, sondern du kannst auf der anderen Seite dann halt eben gleich auch wieder hoch in die Berge fahren, Richtung Monte Baldo oder wie auch immer. Und kannst dir halt eben in der Gegend ja Dinge angucken, die dir normalerweise dann halt, wenn du nur mit dem Boot unterwegs gewesen wärst, versagt bleiben. Oder andersherum, ich sag mal, wir sind auch schon angelandet auf der Isola Bella im Lago Maggiore oder halt Isola Pescatori. Da kommt nie ein Auto sonst hin. Das sind natürlich auch so richtige Erlebnisse und Highlights, wo du wirklich von zehrst. Und ja, ich sag mal, da kommen wir dann zur eigentlichen Faszination, die das Auto ausmacht. Es gibt einfach kein vergleichbares Fahrgefühl für dieses Fahrzeug oder im Vergleich mit einem anderen Fahrzeug. Ich sag mal, alles, wenn du ins Wasser reinfährst, erstmal verlässt du schon mal sicheren Boden. Das ist schon mal sehr ungewohnt. Das zweite ist, es läuft alles sehr langsam ab im Wasser. Ich sagte schon, mehr als 10 bis 12 Kilometer pro Stunde im Wasser sind nicht drin. Also zum Wasserski reicht's nicht, aber halt eben doch schnell genug, um auch mal so einen See überqueren zu können. Dabei ist der Amphika auch durchaus wellengängig. Will ich sagen, hochseetauglich, das wäre übertrieben. Aber ich habe es auch schon erlebt, wir sind auch schon bei Sturm nachts über den Gardasee gefahren, dass die Wellen wirklich über das Auto zusammengebrochen sind. Natürlich musst du dann das Verdeck drauf machen. Aber ich habe es wirklich gesehen, wie sich dann so das Licht der Scheinwerferkegel in den Tiefen des Gardasees verlieren. Das sind auch Eindrücke, die kriegt man mit keinem anderen Fahrzeug, erlebt man nicht. Oder halt eben, wenn alles schön ist und man bei so schönem Sonnenschein fährt, ja, dann setzt du dich, wenn du nur zu zweit bist, hinten auf die Rücksitzbank, steuerst mit den Füßen. Bitte, nenn mir ein anderes Auto, wo du halt eben dich auf die Rücksitzbank setzen kannst und während der Fahrt, ohne schlechtes Gewissen zu haben und ohne Angst zu kriegen, dich auf die Rücksitzbank setzen kannst und mit den Füßen steuern kannst. Das ist Relax, einfach pur, das ist einfach nur Entspannung. Und wenn du dann aber auf der anderen Seite, ist es auch nicht langweilig, weil es ist auch ein Abenteuer gleichzeitig. Ich sag mal, wenn ich hier die Weser fahre oder im Rhein fahre, das ist ja alles auch, na, ich sag mal, nicht ganz so klares Wasser. Das heißt, du siehst nicht, was unter Wasser ist. Und wenn du dann das, was der Natur entspricht, dich in diesen Flachwasserzonen aufhält, die ja grundsätzlich von jedem Boot gemieden werden, weil sie ja Angst haben, dass sie ihre Propeller abfahren. Bei uns ist ja der tiefste Punkt nicht der Propeller, sondern bei uns ist der tiefste Punkt, das sind die Räder. Und immer wenn wir rein und raus fahren, klar, fahren wir durch diese Flachwasserzonen. In diesen Flachwasserzonen, da kann natürlich auch mal was versteckt sein, wenn du nichts siehst. Wenn das dreckiges Wasser ist und du nicht gucken kannst, was da ist, dann ist das schon hin und wieder wirklich auch ein bisschen mit Bauchkribbeln verbunden, wenn du die Ausfahrt nicht kennst und so auf den letzten Zentimeter, du weißt, jetzt müsste eigentlich sich der Bug heben, aber er hebt sich nicht oder einfach zu spät so für dein Gefühl heraus, dann kriegst du einmal einen Schreck, weil oft sind die Slipanlagen, die gehen gar nicht so innenlang ins Wasser rein, sondern die gehen bis knapp unter die Wasseroberfläche und dann brechen die ganz plötzlich ab durch Unterspülung oder einfach manchmal sind die auch schon so gebaut. Und ja, wenn du da natürlich dann mit Schmackes ranfährst an eine Anlage, die du nicht kennst und du krachst volle Kanne mit dem Bug gegen die Mauer, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Dann hast du dir dein Auto kaputt gemacht. Und das kann natürlich zu Problemen auch dann im Wasser führen, wenn du dann natürlich leckgeschlagen bist. Oder man fährt sich dann im lockeren Ufer fest. Auch das kommt häufiger mal vor. Ja, und Ich sag mal, auch das ist ein Grund natürlich, dass man dann lieber auch vielleicht in Verbänden fährt, in Clubs fährt, weil wenn man dann mal stecken geblieben ist, sich festgefahren hat am lockeren Ufer oder halt eben tatsächlich irgendwas mal ist, was man nicht absehen konnte, ja, im Club hat man dann natürlich grundsätzlich jede Menge Leute drumherum, die auch so ein Ding fahren, genau wissen, was zu tun ist und dann auch sofort mit einer zugreifenden Hand dabei sind und dir dann helfen.
Ja. Und ein Seil dabei haben, das wäre für mich das A und O und natürlich eine Schwimmweste.
Ja, selbstverständlich. Also ich sag mal, Rettungsmittel sind sowieso an Bord, aber das ist genau wie das Warndreieck und die Rettungsweste, die Sicherheitsweste. Beim Auto ist das halt eben, gibt's auch Rettungsmittel, die Pflicht sind, auch für Kleinfahrzeuge, die halt eben öffentliche Wasserstraßen benutzen.
Enorm. Ich hatte das große Glück, mal vor vielen Jahren in Amerika in einem Amphikar mitgenommen zu werden. Und der Besitzer wollte stolz zeigen, wie das Ding schwimmt. Und er verließ einfach die Straße und fuhr schnurstracks in einen See rein, sehr zum Erstaunen der anderen Verkehrsteilnehmer, die natürlich anhielten, und sich mit Schrecken in den Augen ansahen, was wir dort taten. Und dann dümpelte das unter den Rädern so eine gewisse Zeit. Das Auto hob sich rechts oder das Boot, wie immer wir das jetzt wollen, rechts, links, unegal hoch, weil, wie du eben so schön schildertest, ja, versteckte Hindernisse im Wasser lagen. Und erst nach einer gewissen Zeit auf See, auf dem See, schwamm das Auto auf und wir bewegten uns mit Hilfe des Propellers vor. René, es war ein Erlebnis für mich. Ich muss dazu sagen, vielleicht auch zum Wissen für die Hörer von Radio Oldtimer, dass ich mir Sorgen machte, wie die Türen dicht gemacht werden. Und es ist tatsächlich so, dass die einfachen Dichtungen an den Türen das Auto abdichten gegen eintretendes Wasser über den Schlitz von der Tür. Und als einziges Sicherungsmerkmal war ein Sperrriegel auf der Innenseite, dass nicht aus Versehen die Tür mal aufgedrückt wird. Da musste man dann den Sperrriegel umlegen, der klemmte dann mehr oder weniger die Tür gegen die B-Säule. Ist das richtig, so wie ich das aus meiner Erinnerung schildere?
Ja, im Prinzip richtig. Aber daran kannst du auch schon erkennen, wie sorgfältig das Auto damals zusammengebaut wurde. Dass man da tatsächlich die Türen so dicht kriegte, dass da halt eben kein Wasser dann reinkommt. Und irgendwoher musste der Preis ja herkommen.
Dieses Auto ist ein Phänomen. Ihr vom Amphika Club Berlin lebt dieses Phänomen Jahr für Jahr aus. Die Saison liegt nicht mehr vor euch, sie ist schon mitten im Lauf, denn Ostern war schon und ich kann euch nur für die weiteren Veranstaltungen, wie sagt man, eine Handbreit Wasser unter dem Kiel oder immer Luft in den Reifen oder wie wünscht ihr euch toi 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 in der
Wir sagen immer Auto ahoi, also in der Regel oder halt eben eine Handbreit Wasser unter den Rädern, aber im Großen und Ganzen, wenn wir das mal nicht haben, ist das auch nicht schlimm. Wenn man ein gut gewartetes Amphika hat und man etwas, ein klein wenig Erfahrung auch damit gesammelt hat, dann ist das ein wirklich sehr sicheres Fahrzeug. Und meine Kinder sind also auch schon jeweils aus dem Boot gefallen, aber noch nie aus dem Auto. Und die hatten also eine Zeit lang wirklich Angst, mit dem Boot zu fahren, weil sie sich in dem Fahrzeug wirklich sicherer fühlten.
Ja. René, wir beide könnten über dieses Thema stundenlang weiterreden. Jetzt erst möchte ich dieses Interview beenden und dir ganz ausdrücklich für deinen Erfahrungsaustausch mit den Hörern von Radio Oldtimer danken. Wie gesagt, viel Spaß in den kommenden Sommermonaten, wenn schönes Wetter ist, auf See oder wenn es regnet mit geschlossenem Verdeck im Straßenverkehr. Wir werden uns sicherlich nochmal sprechen, wenn wir durch unsere Hörer ein Feedback bekommen, wo gefragt wird, ob eine Lenzpumpe in dem Auto ist, ob die Propeller vorwärts, rückwärts fahren, ob womit man lenkt. Das sind ja alles noch Fragen, die wir noch im Detail näher erörtern könnten. Für heute wollen wir es bewenden lassen. René, vielen Dank, dass wir so gezielt und extensiv über dieses schöne Auto, das Amphicar von der DWM-Firma aus Berlin, reden konnten. Alles Gute und immer nochmal, wie weiß, eine Handbreit Wasser unter den Rädern.
Arno, und wenn du das nächste Mal Amphicar fahren willst, dann brauchst du nicht bis nach Amerika reisen, dann kommst du einfach mal zu mir.
Das mache ich, versprochen. Danke, René Pohl vom Amphi-Club Berlin.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter www.radio-oldtimer.de, dann in dem Bereich Service, verpasste Sendungen.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.